Willkommen an Bord. Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir nehmen dich heute mit auf eine ganz besondere, tiefgehende Erkundung unserer Quellen.
Hallo zusammen. Genau, leg am besten direkt gedanklich die Schwimmweste an.
Richtig. Wir haben heute nämlich ein wirklich faszinierendes Dokument vorliegen. Es geht um Auszüge aus dem Logbuch und dem Blog der Segeljacht Kalami Star. Wir begleiten da die Crew auf einem Sommerturn durch die dänische Südsee und die angrenzende Gewässer.
Das war so Ende Juli bis Anfang August, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mhm, ganz genau. Und jetzt fragst du dich als Zuhörer vielleicht im ersten Moment, warum sollte mich ein fremdes Logbuch überhaupt interessieren? Besonders, wenn ich vielleicht selbst gar kein eigenes Boot besitze.
Berechtigte Frage.
Aber die Antwort ist ganz einfach. Weil dieses Dokument wirklich eine absolute Meisterklasse im Umgang mit dem Unvorhersehbaren ist. Es ist ein Lehrstück darüber, wie man unerwartete Probleme löst, Kulturgeschichten am Wegesrand entdeckt und eben Pläne spontan komplett über den Haufen wirft. Und das auch noch mit einem Lächeln.
Absolut.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir zu den wirklich absurden Hafenbegegnungen und den spontan explodierenden Rettungswesten kommen, wie stark diktiert eigentlich allein das Wetter die komplette Taktik auf so einer Reise? Man denkt ja immer an diese lauen Sommerbrisen.
Ja, da denkt man bei dem Wort Sommerturn natürlich zuerst dran. Aber das Wetter ist hier absolut keine Randnotiz im Logbuch. Es ist eigentlich der heimliche, ziemlich launische Hauptdarsteller dieser gesamten Reise.
Mhm.
Wenn man sich die Aufzeichnungen der Kalami Star genauer anschaut, sieht man einen fast schon schizophrenen dänischen Sommer.
Schizophren trifft es gut, ja.
Wir sprechen hier eben nicht von einem gemütlichen Wechsel aus Sonne und ein paar weißen Wölkchen. Das ist eine hochdynamische, teils echt stressige Situation. Die Crew bricht zum Beispiel in Weile auf und entgegen all ihrer sonstigen gemütlichen Gewohnheiten legen sie schon vor dem Frühstück ab.
Verrückt.
Der Grund ist einfach ein starrer Blick auf das Regenradar, das unmissverständlich diktiert, dass es ab 12 Uhr mittags richtig ungemütlich wird. Und dieses ständige Vorwegnehmen der Elemente, das zieht sich durch die gesamten Aufzeichnungen.
Und das kann ja wirklich innerhalb von Minuten umschlagen, oder?
Ja, total.
Erst hast du strahlenden Sonnenschein und im nächsten Moment bauen sich pechschwarze Gewitterböen auf.
Wobei die Crew der Kalami Star ja fast schon unverschämtes Glück zu haben scheint.
Das ist tatsächlich bemerkenswert.
Was hier faszinierend ist, sie haben permanentes Gefühl, von einer Art unsichtbarem Schutzengel begleitet zu werden.
Aha.
Ja, stell dir vor, mitten im reinsten meteorologischen Chaos, während sich über der Insel Fünen dunkle Wolkenformationen entladen, scheint sich ein winziges, extrem lokales Hochdruckgebiet regelrecht an den Mast der Kalami Star geheftet zu haben.
Wahnsinn!
Die navigieren buchstäblich durch die Lücken im Unwetter.
Das beschreibt der Skipper an einer Stelle auch so wunderbar greifbar. Auf dem Weg nach Kerteminde liefern die sich ein echtes Rennen mit einer massiven Gewitterfront im Nacken. Der Himmel wird komplett schwarz.
Mhm.
Der Wind frischt bedrohlich auf, es fallen schon die ersten richtig dicken Tropfen auf das Deck und dann?
Dann reißt's auf.
Genau. Pünktlich 8 Minuten, bevor sie in den sicheren Hafen einlaufen, hört der Regen auf wie auf Knopfdruck. Keine zerstörerische Böe, nichts. Einfach vorbei?
Pures Glück.
Ja. Aber diese Illusion der absoluten Kontrolle, die man auf dem Wasser vielleicht noch durch kluges Navigieren aufrechterhalten kann, die wird in den Häfen dann ja komplett auf die Probe gestellt. Nimm mal die Ankunft in Julsminde.
Oh ja, Julsminde.
Der Skipper steuert beharrlich den alten Hafen an, aus purer maritimer Nostalgie. Und plötzlich findet er sich in einer extrem engen Boxengasse wieder, die vielleicht gerade mal 8 Meter breit ist.
Und wir reden hier nicht von einem leeren Parkplatz auf dem Wasser. In dieser Enge herrscht an den Stegen eine fröhlich laute, völlig enthemmte Urlaubsstimmung. Da dröhnt Live-Musik von den anderen Booten.
Herrlich.
Der Skipper vergleicht das total treffend mit diesen Nächten in den norwegischen Westschären, wo die Partys scheinbar nie ein Ende finden. Wenn du da reinkommst mit einer festen, vielleicht etwas steifen Vorstellung von Hafenruhe im Kopf und zudem noch dein Boot in einer 8 Meter schmalen Gasse bei Seitenwind manövrieren musst,
da hast du keine Chance.
Absolut keine Chance, deinen Plan durchzudrücken. Du musst kapitulieren. Sie drehen schließlich um, suchen weiter und finden im neueren Hafenteil einen viel ruhigeren Platz.
Da fragt man sich schon, wie oft wir im echten Leben versuchen, unsere akribisch geplanten Projekte in eine Realität zu quetschen, die einfach viel zu laut und chaotisch ist.
Genau. Manchmal muss man einfach den Rückwärtsgang einlegen.
Oh, absolut. Und wenn wir schon beim Chaos sind, das Hafenleben bietet laut Logbuch ja ohnehin das beste Kino. Die Crew sitzt entspannt beim Kaffee im Cockpit und beobachtet was völlig Absurdes.
Die Sache mit dem Hund.
Ja. Da drüben wird ein Hund auf einem Stand-up-Paddleboard spazieren gefahren. So weit, so modern. Aber der Hund sieht dabei kreuzunglücklich und völlig gestresst aus.
Der arme Kerl.
Das wirkt auf die altgedienten Segler total befremdlich. Bis dann plötzlich ein zweites Board auftaucht, der Hund sichtbar vergnügt ins Wasser springt und einfach das Transportmittel wechselt, zu seinem eigentlichen Herrchen rüber.
Und so geht das munter hin und her.
Herrlich. Aber draußen auf dem Wasser hört der Spaß mit der Anpassungsfähigkeit manchmal auf. Da beschreibt er dieses stoische dänische Segeln.
Oh, das Vorfahrtsdrama.
Genau. Die Kalamista segelt hart am Wind. Wind kommt von Steuerbord. Für alle Nichtsegler, das bedeutet, sie hat nach den geltenden Regeln eindeutig Vorfahrt.
Richtig.
Da kommt ein dänisches Boot direkt auf sie zu. Der Skipper der Kalamista luft an, er lenkt also den Bug ein wenig in Richtung Wind, um dem anderen mehr Raum zu geben.
Sehr zuvorkommend.
Der Däne luft aber ebenfalls an, sie halten direkt aufeinander zu.
Und in so einer Situation greifen eigentlich klare internationale Ausweichregeln. Man geht davon aus, dass der andere reagiert.
Tut er aber nicht. Der Skipper hupt sogar lautstark mit dem Signalhorn und der Däne macht einfach gar nichts.
Wahnsinn.
Keine Miene verzieht sich, der rauscht haarscharf, absolut stoisch den Kurs haltend direkt vor dem Bug vorbei. Da dachte ich mir, da hilft dir dein gottgegebenes Recht auf Vorfahrt relativ wenig.
Exakt. Und hier wird es fast schon philosophisch. Egal, ob es unberechenbares Wetter ist, die laute Party oder sture Mitmenschen. Wer stur auf seinem Plan beharrt, riskiert eine frontale Kollision. Anpassungsfähigkeit schlägt starre Regeln fast immer.
Das stimmt. Aber apropos Kollision und echte Gefahren, lass uns mal zu einem Vorfall springen, der mir echt Gänsehaut verpasst hat. Hier wird es echt interessant und zwar auf einer sehr lebenspraktischen Ebene.
Die Rettungswesten.
Ja, die Crew liegt im Hafen, als sich ein befreundeter Segler namens Michael meldet. Er ist ziemlich bedient. Seine teure Rettungsweste, und er betont extra, dass es kein billiges Modell aus dem Supermarkt ist, hat sich im strömenden Regen am Steuerrad einfach spontan ausgelöst.
Mit einem lauten Knall.
Genau. Und das Schlimmste, es ist bereits das zweite Mal innerhalb von nur 4 Wochen. Und das Verrückte daran ist ja, die Weste kam unmittelbar vor der Abfahrt frisch aus der professionellen Wartung. Er stand nur im Regen, zack, Verwandlung ins Michelin-München.
Das ist genau der Moment im Logbuch, wo aus einer launigen Reisebeschreibung plötzlich ein hochbrisantes Sicherheitsthema wird. Die Segler beginnen sofort mit der Detektivarbeit.
Was finden sie raus?
Naja, der Skipper fragt sich zunächst ganz pragmatisch, wie überhaupt so viel Wasser an die auslösende Salztablette im Innern kommen konnte. Hat Michael Kopf gestanden? Hat eine Welle von unten reingeschlagen?
Nee, er stand ja nur im Regen.
Eben. Dann kommt der entscheidende Tipp von einem Freund namens Martin. Er rät dazu, bloß nicht auf die große Wartungsplakette außen an der Weste zu schauen.
Sondern?
Man muss die Weste komplett öffnen und explizit auf das kleine, oft übersehene Ablaufdatum der eingesetzten Salztabletten achten, der sogenannten UML-Auslöseeinheit.
Aber warte mal kurz. Wenn ich meine Ausrüstung zu einem Fachbetrieb bringe, dann klebt da danach eine Plakette drauf. Wie beim Auto der TÜV. Da schraube ich ja nach der Werkstatt auch nicht den halben Motorblock auf, um die Zündkerzen zu prüfen. Ist das nicht paranoid?
Normalerweise würde man dir da absolut recht geben. Man verlässt sich auf diese Siegel. Das wirft eine wichtige Frage auf. Denn die Erkenntnis, die der Skipper macht, erschüttert dieses Vertrauen komplett.
Was hat er denn bei sich gefunden?
Er holt seine eigenen Westen hervor. Frisch gewartet bei Moritz Sailmakers in Lübeck. Einige sogar brandneu gekauft. Die große Prüfplakette sagt ganz klar, nächster Service fällig im Oktober 2026. Alles im grünen Bereich.
Okay.
Doch als er die Weste öffnet und sich diese winzige Auslöseeinheit im Inneren ansieht, findet er dort einen eigenen Aufdruck. Da steht Replace by 09/2026, also September 2026.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der entscheidende Auslöser verfällt einen Monat vor dem offiziellen Wartungsintervall. Wenn er im September in einen echten Notfall geraten wäre, hätte er sich auf eine Plakette verlassen, die bis Oktober Gültigkeit verspricht.
Richtig, während das lebensrettende Bauteil längst abgelaufen ist.
Krass!
Und da fragt man sich doch unweigerlich, wie sehr wir uns im Alltag auf professionelle Stempel verlassen, ohne die einzelnen Komponenten überhaupt noch zu durchblicken?
Das ist wirklich Wahnsinn. Und deshalb ist es ein so essentieller Appell an dich, der uns gerade zuhört. Auch wenn du vielleicht nur einmal im Jahr ein Boot charterst, überprüfe deine persönliche Sicherheitsausrüstung immer selbst im Detail.
Vertrauen ist gut. Kontrolle ist lebensrettend.
Absolut. Verlass dich niemals blind auf einen Aufkleber. Nach so einem Schreck brauchte die Crew dann aber wirklich mal einen emotionalen Zufluchtsort. Einen echten Tapetenwechsel.
Den haben sie definitiv gebraucht. Und sie finden ihn in Kerteminde. Vom Meer aus nähern sie sich der Stadt. Und das Erste, was sie durch den Dunst sehen, sind diese berühmten, leuchtend zinnoberroten Dächer.
Eine Landschaft wie gemalt.
Ja. Und das ist nicht nur eine Metapher. In Kerteminde verbirgt sich ein kultureller Schatz, das Johannes Larsen-Museum. Johannes Larsen war einer der ganz großen dänischen Maler. Und der Skipper taucht tief in dessen Geschichte ein.
Larsen war ja nicht einfach nur ein Künstler, der im Atelier saß und Obstschalen malte.
Nein, überhaupt nicht. In den frühen 1920er Jahren kaufte er mit seinem Freund Acton Fries und dem Steuermann Christian Andersen ein recht robustes Schiff namens Rühlen. Das liegt ja heute noch als Museumsschiff.
Und mit dieser Rühlen haben die systematisch über 130 kleine dänische Inseln besegelt.
Man muss sich diese logistische Leistung mal vorstellen. In den 1920er Jahren. Ohne GPS, ohne Wetterradar. Aus dieser epischen Reise entstand ein monumentales Werk namens Die Danskes Öer, die Inseln der Dänen.
Eine beispiellose Dokumentation.
Ja. Sie haben historische Hintergründe recherchiert, lokale Bräuche dokumentiert und persönliche Beobachtungen der Inselbewohner festgehalten. Ein Werk, das leider nie ins Deutsche übersetzt wurde.
Eigentlich eine Tragödie.
Der Skipper schreibt mit so einer fast wehmütigen Bewunderung, dass er am liebsten selbst bei dieser Expedition vor 100 Jahren dabei gewesen wäre.
Das merkt man. Aber warum berührt ihn das so sehr? Und warum sollte uns heute das Tagebuch einer so alten Inselexpedition noch interessieren?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird der Bogen in unsere Zeit sehr deutlich. Larsen tat in den 1920ern genau das, was der Skipper heute mit seinem eigenen Logbuch macht. Er hält eine Kultur fest, bevor sie verschwindet.
Mhm.
Larsen dokumentierte diesen ewigen Rhythmus des Meeres und winzige menschliche Begegnungen, bevor die Modernisierung sie veränderte. Das Logbuch der Kalamistar ist eine moderne Fortsetzung von Larsens Arbeit.
Genau das. Und diese herrlichen menschlichen Begegnungen, die kulminieren für mich absolut in ihrer Ankunft in Svendborg. Der Kampf um den Liegeplatz. Ich habe beim Lesen wirklich laut gelacht.
Oh ja, das war großes Kino.
Die tuckern völlig durchnässt in den Svendborgsund. Es regnet mal wieder und der Yachthafen ist hoffnungslos überfüllt. Da geht gar nichts mehr. Im Logbuch steht, die Yachten liegen im Dreierpäckchen.
Für alle, die das nicht kennen, man liegt quasi in Dreierreihen aneinander geschnürt. Man muss über drei fremde Boote klettern, um an Land zu kommen.
Ein reiner Bootsstau. Die Kalamistar flüchtet also in den alten Museumshafen und quetscht sich an den letzten Stegkopf. Das Problem ist nur, dieser Hafen ist strengstens für historische Traditionssegler reserviert.
Und es dauert nicht lange, bis die Obrigkeit auftaucht. Drei studentische Hilfskräfte in gelben Westen mit Klemmbrettern. Die entscheiden streng nach Vorschrift. Die Kalamistar ist kein historischer Schoner. Der Rauschmiss droht.
Und wie haben die sich da bitte rausgeredet? Das klang echt aussichtslos.
Hier entfaltet sich Hafendiplomatie auf allerhöchstem Niveau. Der Skipper marschiert direkt zur obersten Hafenmeisterin. Er jammert nicht über das Wetter. Er hält ein flammendes Plädoyer.
Oh Gott, ja.
Er erzählt, auf sein Schiff habe erheblich Holzelemente, es sei volljährig, er selbst sei seit seinem 15. Lebensjahr Seemann und damit quasi selbst ein wandelndes maritime Museum.
Und dann der Klabautermann.
Ja, seine absolute Trumpfkarte. Er behauptet steif und fest, er habe einen echten Klabautermann an Bord. Der Mast der Kalamistar gebe manchmal unerklärliche knarzende Geräusche von sich und Klabautermänner nisten sich ja nur auf echten alten Holzschiffen ein.
Ich stelle mir gerade das Gesicht der Hafenmeisterin vor.
Die hört sich das an, fängt schallend an zu lachen und sagt einfach, you can stay. Zur Besiegelung überreicht sie ihm dann noch eine Friedenspfeife in Form einer dänischen Lakritzstange.
Was bedeutet das nun alles? Für uns zeigt doch einfach, dass purer Charme, Selbstironie und eine gute Geschichte Türen öffnen können, die durch bürokratische Regeln eigentlich verschlossen bleiben.
Definitiv.
Diese Offenheit prägt dann ja auch den Rest ihres Aufenthalts in Svendborg. Denn das Wetter bleibt katastrophal. Aber anstatt sich zu verkriechen, gehen sie auf kulturelle Streifzüge.
Sie schlängeln über die Werften, treffen den Handwerker Arne auf dem alten Schoner Füller. Arne betackelt dort Spleiße mit einem sogenannten Klopper. Das ist ein alter Holzschlägel für das Bootsmannsgarn. Ein uraltes Handwerk.
Und sie schnappen sich die Fahrräder, fahren rüber auf die Insel Tosinge nach Tronse. Durch diese berühmte Grünegarde mit den wunderschönen alten Kapitänshäusern.
Der Skipper zitiert dazu, wer durch die Grünegarde geht, kommt anders raus, als er reingekommen ist.
Da spürt man richtig die Ruhe. Sie besuchen noch Waldemars Slot, beobachten den Museumsdampfer Helge.
Und diese stoische Gelassenheit zahlt sich dann abends kulinarisch aus. Der absolute Höhepunkt in Svendborg. Sie wollen bei La Pupa, einem Italiener, essen, haben aber nicht reserviert.
Oh je.
Das Lokal platzt aus allen Nähten. Die Kellnerin verfrachtet die völlig durchnässte Crew in ein extrem rumpeliges Hinterzimmer. Gequetscht zwischen Weinkühlschränke, Pizzakartons und die Hitze des Pizzaofens. Die Frau des Skippers will eigentlich sofort wieder gehen.
Aber irgendetwas hält sie zurück. Zum Glück. Der Skipper bestellt sich ein großes Bier. Und das kommt lustigerweise in einer absolut massiven 0,75-Liter-Flasche.
Ein riesiges Ding.
Er schafft es kaum. Und nachdem sie diese unbequeme Phase mit Humor ertragen, werden sie an einen viel besseren Tisch umgesetzt und genießen ein absolut grandioses Essen. Geduld zahlt sich aus.
Ja. Wenn wir diese Reise Revue passieren lassen, sehen wir, dass es hier um weit mehr geht als nautische Manöver. Es ist eine Studie über das Navigieren durchs Leben.
Schön gesagt.
Es lehrt uns, uns nicht blind auf äußere Siegel zu verlassen. Siehe die Salztabletten. Es zeigt am Beispiel von Johannes Larsen, wie wichtig das Festhalten von Geschichten ist. Und es lehrt Gelassenheit. Die Fähigkeit, mit Charme das Beste aus jeder verregneten Situation zu machen.
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Wir haben heute gelernt, wie man einen Liegeplatz mit einem Klabautermann verhandelt, warum man Ablaufdaten im Inneren kontrollieren muss und dass der dänische Sommer auch nasskalt wunderschön sein kann.
Genau. Und an diesem Punkt möchte ich mich zum Abschluss noch einmal direkt an dich wenden, der uns jetzt gerade zuhört.
Leg los.
Diese Geschichte mit den Rettungswesten hat uns doch etwas Tiefgründiges gezeigt. Selbst offizielle Prüfsiegel können trügerisch sein, weil winzige Bauteile tief im Inneren nach ihren ganz eigenen Fristen ablaufen.
Mhm.
Welche verborgenen Ablaufdaten gibt es eigentlich in deinem eigenen Leben? Welche Systeme oder alten Gewohnheiten in deinem Alltag tragen nach außen hin ein offizielles Sicherheitssiegel, weil sie immer funktioniert haben, aber im entscheidenden Moment eines persönlichen Sturms versagen sie vielleicht, weil ein winziges Detail längst abgelaufen ist?
Wow, ein großartiger und wirklich provokativer Gedanke, den du da heute mit in deinen Tag nehmen kannst. Überprüf mal deine eigenen inneren Salztabletten, bevor es nass wird. Wir hoffen, diese nautische Analyse hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns.
Uns hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Danke, dass du uns heute wieder auf dieser Reise durch die Quellen begleitet hast. Wir verabschieden uns und entlassen dich mit genau diesem Gedanken aus unserer heutigen tiefgehenden Erkundung. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.